Wer in Köln Kritik übt, wird immer als Nestbeschmutzer empfunden, was natürlich dumm ist. Kritik ist was Gutes. Ohne Kritik bewegt sich nichts. Und ich freue mich, wenn jemand Kritik an meinem Unternehmen ausübt, damit ich sagen kann, hat der recht, muss ich nachdenken. Ich kann immer etwas besser machen. Man kann immer etwas besser machen. Und deswegen diese Kritik wegschieben, das ist ein Reflex von Politik und Verwaltung, Kritik wegzuschieben. Und das ist falsch. Kritik muss man aufnehmen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wohnen und arbeiten, dafür braucht man Büros, dafür braucht man Häuser. Und zu Gast ist heute jemand aus der Baubranche, der in Deutschland sehr namhaft ist, vielleicht einer der namhaftesten Bauentwickler Deutschlands, Paul Bauwens-Adenauer. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Sie sind Geschäftsführer, Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Bauwens, eines Kölner Bauunternehmens, das es seit 1873 schon gibt, gemeinsam mit Ihrem Bruder Patrick Adenauer und auch zwei weiteren Geschäftsführern.
Ja, es sind noch mehr mittlerweile
Geschäftsführer. Noch mehr. Okay, in der Holding noch zwei weitere, habe ich gesehen. Ja. Aber geschäftsführend und Gesellschafter, das heißt, Ihnen gehört das Unternehmen.
Ja.
Sie haben einen klangvollen Namen, gerade in Köln, Bauwens Adenauer. Sie sind tatsächlich einer der vielen Enkelkinder von Konrad Adenauer, dem ehemaligen Kölner Oberbürgermeister und auch dem ersten Bundeskanzler der Nachkriegsrepublik. Sie haben mal erzählt, Konrad Adenauer war nicht so natürlich der klassische Opa, der einem am Bett Märchen vorliest.
Nein, das leider nicht. Ne? Wir sahen ihn zwar regelmäßig, aber immer nur in so geordneten Situationen. Ne? Aber erstaunliche 24 Enkel, er kannte alle beim Namen. Ne? Mhm. Ist ja schon mal was. Ne?
Ja, und Sie haben ihn auch tatsächlich erlebt, er ist gestorben. Also
an meinem 14. Geburtstag.
Als Sie 14 geworden sind, können Sie den Tag beschreiben?
Ja, kann ich gut beschreiben, weil das war der 19. April 67 und wir bekamen hitzefrei. Das heißt also im April hitzefrei, das heißt hitzefrei hieß damals 25 Grad um 10 Uhr morgens. Also Global Warming war schon aktiv und wir sollten immer wieder darüber nachdenken. Auch damals gab es warme Tage schon im April.
Ja, okay, das war jetzt so ein kleiner ein Exkurs Richtung Klimawandel. Aber
deswegen erinnere ich mich gut, ja. Weil wir bekamen Hitze frei. Wir fuhren um 12 mit dem Fahrrad nach Hause aus der Schule. Und dann hieß es, dass er gestorben ist. Ist dann um 1 Uhr, da irgendwann ist er gestorben. Das war dann die Nachricht des Tages, die dann kam. Es war für uns in der Familie seit Wochen natürlich irgendwo klar, dass er wahrscheinlich dass die Situation nicht überleben würde, die Krankheitssituation. Aber dass es nur der Tag war, war natürlich überraschend. Ne?
Hm. Welche prägende Erinnerung haben Sie an Ihren Großvater?
Ich glaube, man merkte immer, er war auch in der Familie die dominante Figur. Hm. Das heißt also, man merkte immer, dass eine Autorität von ihm ausging. Schon als Kinder merkten wir das. Und in Erinnerung habe ich das, wenn man bei ihm in Rhöndorf war, also er auch viel lachte. Ne? Also ja. Er war so ein Mensch mit viel Humor und es wurde viel gelacht. Und wurde auch viel diskutiert. Ne? Hm. Das bekamen wir auch so mit, dass viel diskutiert wurde.
Das heißt, es war ohne Zweifel eine Prägung für Sie natürlich.
Ja, in der Prägung, aber viel mehr durch die Umwelt als durch ihn.
Ja.
Weil alle dann immer einen drauf angesprochen haben und das will man als Kind gar nicht. Ne?
Ja, genau. War das irgendwann auch Bürde für Sie, auch jetzt im Erwachsenenalter?
Ja, es ist dann lästig, weil man auffällt immer so ein bisschen, war lästig. Als Kind, als Jugendlicher möchte man mitschwimmen, ne? Möchte man nicht irgendwie identifiziert werden als der oder der, der man vielleicht gar nicht ist. Ne?
Verstehe. War das denn im Geschäftsleben auch immer so eine latente Unterstellung, dass Ihre Prominenz durch qua Name sozusagen Ihnen da auch Türen öffnet?
Ja, Türen öffnen auf jeden Fall. Manchmal ist es aber auch ein bisschen hinderlich, weil man immer sofort in eine Schublade gesetzt wird. Ne?
Ja, Sie sind von Ihrem Patenonkel im Erwachsenenalter, so 29 Jahre glaube ich,
ja.
Adoptiert worden
ja.
Als Erwachsener. Das hatte den Hintergrund, dass Sie damals schon in der Baufirma Bauwens gearbeitet haben?
Nein, ich habe Architektur studiert und war auch als Architekt tätig, als angestellter Architekt und als freier Mitarbeiter. Und hatte aber immer das Angebot meines Patenonkels, doch in die Firma zu kommen. Und als ich dann einige Jahre als Architekt tätig war, merkte ich, dass ich zwar, so glaube ich, ein sehr, sehr gutes Auge habe und auch ein hervorragender Architekturkritiker geworden wäre, aber vielleicht die eigene schöpferische Leistung vielleicht nicht ausreicht, um in die erste Reihe zu kommen.
Mhm. Aber das war mal der Plan. Sie wollten eigentlich
wenn Architekt, dann auch in die erste Reihe.
Ja.
Und das war die Idee. Und man merkt vielleicht, dass man die nicht, vielleicht doch nicht bringt, diese schöpferische Leistung, diese Kreativität, die nötig ist. Und vor allen Dingen, weil ich einen Meister da hatte, dem floss das so aus der Hand. Und dann dachte ich, mein Gott, das kannst du nicht so. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass ein Architekturbüro zu 90% mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt ist. Und habe ich gesagt, dann kann man auch gleich in die Wirtschaft gehen.
Okay.
Bin auf das Angebot eingegangen.
Das heißt, Sie waren noch nicht zu dem Zeitpunkt der Adoption bei Bauwens tätig, sondern erst, das habe ich
falsch gesehen. Es überschneidet sich. Es war so, dass ich habe dann gesagt, ich fange mal an, gucke mal rein in den Betrieb, und dann wurde gleichzeitig das Verfahren gestartet. Das dauert ja eine Zeit. So ein Erwachsenen-Adoptionsverfahren dauert, ich glaube, dann auch ein Jahr hat das gedauert. Und deswegen überschnitt sich das.
Ja.
Aber der Gang in die Firma war verbunden mit der Absicht. Ne?
Sie hätten die Firma natürlich auch anders übernehmen können, aber das hatte dann steuerliche Vorteile, wenn Sie...
Ja, das ist ja vom Gesetzgeber so gewollt, dass man auf dem Weg der Erwachsenenadoption das möglich macht. Sonst wäre es eine Übernahme, und also ein Schenken unter Dritten, kann eine Firma gar nicht überleben dann. Ne?
Ja, die Firma Bauwens hat ja in Köln eine sehr lange Tradition und vor allem auch, weiß vielleicht nicht jeder und jede, tolle Landmarken hier gesetzt, zum Beispiel den Messeturm. Der Messeturm ist einer. Und auch die Fortwerke.
Fortwerke war das erste schlüsselfertige Projekt, also vor dem Krieg schon. Ne?
Und da muss man sagen, da spielt auch wieder Konrad Adenauer eine Rolle, weil er, glaube ich, Henry Ford überzeugt hat, hier die Ansiedlung auch vorzunehmen.
Ne? Ja, er hat das aus Berlin nach Köln geholt, die Fortwerke. Und das war schon ein Stück Leistung, das hinzubringen. Aber jetzt darf man nicht an Klüngel denken, denn damals war die Verbindung von meinem Großvater natürlich... Mich gab es noch nicht, und auch die Adoptie, so, also heute denkt man immer schnell daran, aber das war es natürlich nicht, dass Bauwens dann das gemacht hat. Und das war eine Arbeitsgemeinschaft mit Hochtief, glaube ich, ne? Oder Holzmann Hochtief, ich weiß nicht mehr. Ja.
Ja, Holzmann, eine Firma, die die Baukrise nicht überlebt hat. Da kommen wir dann auch gleich drauf. Sie haben massiv das Unternehmen umgebaut, als Sie es dann selber gesteuert haben. Ja, können wir eigentlich gleich drüber reden. Das war in den Ende der 90er Jahre, hatten Sie den Plan, so wie ich das gelesen habe, wir müssen was ändern. Sie hatten richtig Bauarbeiter, Kräne, Bagger und all das. Sie waren ein Bauunternehmen und wollten transformieren.
Das war früher, das war schon Anfang der 90er Jahre.
Okay.
Also ganz offen gesprochen, an sich Ende der 80er Jahre wollte ich das Unternehmen sehr schrumpfen, weil eine Baufirma ein kompliziertes Geschäft ist. Ist nicht High-Tech, aber komplex. Und um den Überblick zu haben über das, was läuft, war das Unternehmen schon an sich zu groß. Ich wollte es an sich schrumpfen. Und dann kam die Wiedervereinigung und dann sagte jeder, ja gut, jetzt muss Bauen wieder wachsen. Bauen ist die Zukunft und. Und dann hätte kein Mensch es verstanden, wenn man in der Zeit gesagt hätte, wir schrumpfen, weil jeder wachsen wollte.
Also, der berühmte Aufbau Ost.
Der berühmte Aufbau Ost. Also fing man auch wieder an, machte weiter sozusagen dem alten Stil. Dann kam aber sehr schnell der Absturz dann auch auf die Bauwirtschaft. Das haben wir früh gesehen und sind dann seit 93 dabei gewesen, uns das gewerbliche Personal abzubauen, weil es problematisch war, mit viel gewerblichen Leuten dann bundesweit aktiv zu sein, Auslösung und dergleichen. Das heißt also, wir haben gesagt, wir schneiden die Muskelkraft sozusagen, schneiden wir ab, aber wir integrieren mehr Ingenieure.
Also mehr Kopfarbeiter plötzlich.
Mehr Kopfarbeiter, mehr Architekten, Ingenieure, und wollten dann auch nur noch Aufträge annehmen auf Augenhöhe. Das heißt Aufträge, die wir verhandeln mit unseren Kunden, nicht einfach nur über den Preis.
Das heißt aber, Sie haben trotzdem natürlich das Unternehmen geschrumpft. Das, was Sie vorhaben, haben Sie auch gemacht.
Ja, an der einen Stelle geschrumpft, lange Jahre Sozialpläne gemacht. Aber alle sind gut untergekommen, alle Leute. Aber es war damals eine Zeit, wo das aufgesogen wurde durch den Markt. Aber sind wir mehr geworden. Das heißt, vorne, also im Ingenieurbereich, sind wir mehr geworden. Vor allen Dingen aber den Marktangang haben wir verändert. Das heißt, wir haben mit den Kunden Projekte entwickelt, gemeinsam, um nicht nachher als Letzter an den Tisch zu kommen mit dem schlechtesten Preis. Und die deutsche Bauwirtschaft ging es, Sie sagten eben Holzmann und so weiter, haben nicht überlebt. Es gibt kaum noch eine, es gibt nur noch eine Zyblin in Deutschland. Und alles andere sind sehr speziell dann Firmen, also Fertigteilanbieter und dergleichen. Das heißt, die Branche hat immer darunter gelitten, dass der schlechteste Preis letztendlich dann durchkam und deswegen waren die Renditen der Baufirmen immer zu schlecht.
Ja, ist auch eine Folge natürlich der Ausschreibungsverfahren.
Ja, ja, genau.
Sie haben das mal so beschrieben, fand ich ganz schön, diese Blüte, diese Todesblüte da mit dem Aufbau Ost der Bauwirtschaft, ja. Als hätte jemand nachts um drei nochmal ein Schnapsfass aufgemacht.
So ist das.
Obwohl die Party eigentlich schon vorbei war.
Die Party war over. Hm. Und aber es ist ja immer so, dann sagt einer, ich habe noch was gefunden und dann alle machen weiter. Ne? So ähnlich ist das. Und wir waren aber die Ersten in Deutschland, möchte ich mal sagen. Also wir wurden in der Branche schon komisch angeguckt, als wir dann auch alle Kräne uns verkauften und dergleichen. Weil wir sagten, die Bilanz auf der linken Seite drittverwendungsfähig machen. Das war das Thema. Ne?
Müssen Sie nochmal erklären.
Ja, also auf der linken Seite der Bilanz steht ja das, was man mit dem Geld gemacht hat oder wo man es investiert hat. Und das drittverwendungsfähig, also nicht mit Hammern und Nägeln oder mit Baumaterial oder mit Kränen, sondern einfach nur eine finanziell saubere linke Seite der Bilanz. Ist vielleicht jetzt für das Podcast ein bisschen zu kompliziert, aber das war so ein bisschen das Thema. Und insofern, dieser Weg ist der richtige gewesen. Ne? Viele sind uns gefolgt.
Ihnen ging es darum, den Bauprozess verlässlicher zu machen, berechenbarer und dann eben auch Zusagen einhalten zu können. Denn das ist ja beim Bau auch fast ein Sprichwort. Man weiß nicht, wo es endet.
Ja, ich sagte ja, Bauen ist komplex. Also es ist technisch nicht High-Level oder kein High-Tech, aber die Abläufe sind komplex. Und weil es immer ein singuläres Produkt ist, ist das Team nie eingespielt. Und wenn man denselben Bau fünfmal machen könnte, dann würde er, sage ich jetzt mal grob gesprochen, nur noch die Hälfte kosten.
Warum macht man es nicht? Weil es langweilig aussieht?
Ja, das ist natürlich auch ein komplexes Thema, weil unsere Welt so strukturiert ist. Das heißt also, wir haben Bauherren, es gibt Architekten, es gibt Verfahren, wie das läuft, es gibt Wettbewerbe bei der Architektur. Jede Stadt, jede Gemeinde, jedes Bundesland agiert anders. Das ist also ein Sektor. Wir sind kein Produktsektor. Hm. Es gibt Bereiche, wo wir Produkte anbieten, die Bauwirtschaft. Ich sag mal, in einem Hallenbau, im Industriebau. Es gibt es auch im Reihenhausbau, da gibt es Anbieter oder Fertighäuser. Das ist aber ein ganz, ganz kleines Segment. Die meisten Bauten sind individuell angepasst auf die Situation. Das bedeutet immer, man hat ein singuläres Produkt, das mit einem neuen Team an neuer Stelle erbaut werden muss.
Okay, aber trotzdem ist ja Ihre Stärke, wenn ich es richtig verstehe, dass Sie die Prozesse, egal wenn das hinten auch unterschiedliche Gebäude sind, innen so strukturieren können, dass sie Verlässlichkeit bieten und auch ja, einfach Prozesse sind, ne? Also damit, dass das.
Ja, die Prozesse zu organisieren und die Prozesse zu wiederholten Prozessen zu machen, das ist wirtschaftlich dann. Das ist das, was wir machen und dafür hilft die IT natürlich heute sehr. Damit kann man strukturieren, damit kann man das leisten. Mhm. Darüber hinaus haben wir natürlich dann auch die Projektentwicklung, das heißt das Entwickeln eigener Bauprojekte begonnen mit dem Jahr 2000 ungefähr und haben das natürlich sehr weit vorangetrieben mittlerweile und machen dort auch eben die größten Umsätze in der Bauentwicklung. Ne?
Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie wollten weg vom Ende dieser Wertschöpfungskette und setzen sich jetzt weiter nach vorne, aber sind Sie jetzt in einer Position, wo Sie dann auch wieder die beauftragten Betriebe, die Bauleistung erbringen, preislich ausquetschen können?
Ja, natürlich müssen wir ausquetschen, ist ein wertendes Wort. Ne?
Ja,
exakt. Aber wir haben, ja, bewusst vielleicht provokativ, aber in der Situation ist man nicht. Man hat immer Partner. Das heißt also, wir bauen immer wieder mit denselben Firmen zusammen. Die würden das nicht machen, wenn sie sich ausgequetscht fühlen. Ne? Mhm. Sie kommen in dem Geschäft nicht weiter, wenn sie davon leben wollen, indem sie irgendjemanden ausquetschen. Ne? Das funktioniert nicht. Qualität stimmt nicht und sie können keine Wiederholung dann mehr bringen. Dann sagt er, ich mache mit ihnen nicht mehr. Natürlich kann es immer mal Ärger geben. Ärger gibt es immer im Leben, aber wir arbeiten ständig mit denselben Firmen zusammen. Ne?
Das gilt sowohl auf der Bauseite, aber auch, glaube ich, bei der Kundenseite ist es so. Sie haben auch viele Stammkunden.
Wir haben sehr viele Stammkunden, ja. Am liebsten arbeiten wir für Kunden, also mal große Wohnungsbaugesellschaften oder Ähnliches, die, wo wir einander kennen, wo wir sagen können, wir wissen, was wir voneinander zu halten haben.
Ne? Mhm. Der Slogan der Firma heißt ja Creating Excellent.
Excellence.
Yes. So richtig. Also Sie liefern Qualitätsversprechen für Prozess und Planung.
Ja, und wir arbeiten ständig dran.
Genau. Und die Frage ist jetzt, Creating, da steckt das Bauen ja noch irgendwo drin.
Ja.
Sie haben andererseits jetzt aber auch Teile der Firma, wo Sie dann mit Immobilien schon anfangen zu handeln, wenn ich das richtig verstehe.
Naja, das ist aber nicht in dem Sinne Kern des Unternehmens, das Handel mit Immobilien. Es kann sein, dass irgendwo etwas mal ist, was man durchhandelt, aus welchen Gründen auch immer, aber das ist aber nicht der eigentliche Ansatz. Ne?
Hm. Weil Sie es nicht wollen? Wäre das nicht sozusagen auch eine naheliegende Erweiterung Ihres Portfolios?
Ja gut, man kann da immer mit einem Auge das auch betreiben, aber wir haben die Entwicklung ist so stark oder so auch so dominant geworden, dass wir sagen, das ist schon ein großes Geschäft, ein großes Rad, was wir da drehen. Mhm. Und das andere würde noch mehr Kapital möglicherweise binden. Man kann das machen, wie es passiert auch, aber es ist nicht Kernzweck des Unternehmens. Ne?
Ja, also Sie wollen tatsächlich auch die Leistung erbringen. Wie sehr blicken Sie auf so
Marken? Wir sind ja im Construction-Bereich, also ja. der Bereich der Baufirmen, die sind Umsatz, die müssen Umsatz machen. Der muss gefüllt werden, der Topf, der Trichter der Umsätze muss gefüllt werden. Und das heißt, da hilft kein Handel, sondern da muss nachher Bauleistung gebracht werden. Und das andere sind die Entwicklungen und diese Entwicklungen dauern sehr, sehr lange. Das heißt, Sie müssen dort einen sehr, sehr großen Topf haben, an dem Sie arbeiten, damit nachher die Umsätze auch wieder in der Construction stimmen.
Ja, ich wollte nur in die Richtung fragen, wie sehr ist Ihnen dieser Bereich des Handelns mit Immobilien oder auch Spekulierens mit Immobilien, wie blicken Sie drauf? Also auch das Wesen des Maklers, ist das bei Ihnen sehr anerkannt oder sagen Sie, naja, nicht unser Ding?
Und das Schöne an der Marktwirtschaft ist, dass Dynamik drin ist. Und jeder hat seinen Platz. Und das heißt, wenn er nicht nötig wäre, der Player, sage ich mal, dann gäbe es ihn auch nicht. Das heißt also, wenn wir den Makler nicht nötig hätten in dem Markt, dann gäbe es ihn auch nicht. Ne? Denn keiner geht ja zum Makler freiwillig. Ne? Hm. Also, aber wir brauchen ihn. Also der Markt braucht das, um die Bewegung aufrechtzuerhalten. Das kann sich alles ändern, das kann sich auch über das Internet weiter ändern, aber es ist dann der Internetmakler. Also irgendwie die Kommunikation, das ist wie in allen Branchen, es gibt Autohäuser, ob sie heute noch ein Auto sich in einem Autohaus angucken müssen, weiß ich nicht. Sie können vieles auch virtuell machen heute, sie können das Auto eben auch konfigurieren virtuell. Hm. Alles das, auch der Makler arbeitet ja heute auch virtuell, der kann ja auch vieles übers Netz anbieten, aber die Funktion als solche muss es natürlich, der Zugang zum Markt, den muss es geben.
Okay, verstanden. Sie haben jetzt ungefähr 450?
Nee, mit über 500.
Über 500
schon, okay. Ja, es ist schon wieder über 500 gewachsen und das ist immer auch dann natürlich immer ein Druck, der da ist. Man muss die Menschen brauchen ihren Gehaltscheck.
Ne? Das stimmt. Aber die Bauleistung, die dann dem gegenübersteht, das ist ja fast, wenn man es umrechnet, 1 Million pro Kopf, die Sie da. Also
es ist ja eine grobe Rechnung. Ja, mehr, also die Construction, das ist ja inklusive Development. Das heißt also, das ist ja die Bauleistung muss so hoch sein, sonst ist es nicht wirtschaftlich. Ne?
Können Sie Gewinne schreiben zurzeit?
Ja.
Sie sagten, Sie waren auf der Expo Real und die Stimmung war Moll insgesamt in der Branche. Vielleicht können Sie da auch die bewegenden Trends mal sagen, warum da im Augenblick.
Ja, es sind ja eine Menge Trends, wie man sagt, unterwegs. Das eine ist natürlich die Inflation. Hm. Das heißt, der Kunde, ich nehme mal den Wohnungsbau, der weiß nicht, wie viel Geld er wirklich in der Tasche hat, morgen und übermorgen. Dazu kommt der Zinsanstieg, auch das verteuert das Bauen. Kommt dazu, dass die Banken restriktiver sind, weil auch die Banken das Problem haben, dass über ESG, also über die europäische Taxonomie, man eben darauf achtet, dass Gebäude eben entsprechend den Vorschriften, also Klimazielen, Genüge tun. Das macht die Finanzierung schwieriger und die Banken kriegen Minuspunkte, wenn sie Gebäude finanzieren, die nicht den ESG-Themen entsprechen. Das heißt also, das gibt ein großes Problem auch für die Nachfinanzierung, denn wir haben ja über 90% Bestandsimmobilien, die sind alle nicht ESG-konform, müssen aber nachfinanziert werden. Dort entsteht ein Riesenthema für die Immobilienwirtschaft.
Ich hätte gesagt, bei den Neubauten ist es ja einfach, das ist ja auch gewollt.
Ja, da ist es gewollt, man will es in die Richtung bringen, die zwar sehr viel Geld kostet, und Effektivität muss man auch mal drüber nachdenken, aber Bestände müssen ja auch nachfinanziert werden. Wenn sich jemand ein Haus kauft, hat er das nicht in 10 Jahren nicht abbezahlt, der braucht meistens 20 oder 30 Jahre dafür und dann muss er nachfinanzieren und der Bank tut das dann nicht gut, weil sie Minuspunkte bekommt, wenn das nicht ESG-konform ist. Ne?
Das heißt, hätten Sie da eine Lösung für?
Ja, man muss Moratorien, das geht eben nicht so. Die Politik macht es sich zu einfach an der Stelle. So einfach funktioniert es nicht. Das ist ein großer Fehler.
Also Aufschub?
Ja, das kann man nicht anders machen. Ich sehe sonst keine Möglichkeit. Es ist, auch wenn Sie mit den großen Bestandshaltern reden, man kann nicht innerhalb, der Privatmann kann es wirtschaftlich gar nicht leisten, in kurzer Zeit alles das umzurüsten, was vielleicht umzurüsten wäre. Und aber selbst die großen Baukonzerne, die Bestandhalterkonzerne können gar nicht technisch in wenigen Jahren ihre ganzen Bestände ESG-konform machen. Das geht überhaupt nicht. Da braucht man viele, viele Jahre für. Ne?
Also es gibt da interessante Ansätze auch für serielles Nachrüsten solcher Häuser. EcoWorks, ich weiß nicht,
ob das gibt, ja? Es gibt viele Ansätze.
Fassadenverkleidung innerhalb weniger Tage vorher 3D ausgemessen, angefertigt und dann werden die wie in so einer Fertigbauweise verschalt. Also
es gibt aber auch noch ein Thema Baukultur. Und wir wollen ja nicht im Styropor ersticken.
Ja, die machen das anders. Also ich will ja jetzt gar nicht...
Es gibt viele Ansätze, aber okay. Sie müssen sich vorstellen, wie komplex das ist. Gehen Sie in eine Eigentumsanlage, wo Eigentumswohnungen sind, bis Sie eine solche Eigentümergemeinschaft, die muss das dann die Aufwendung bezahlen. Das geht ja bis in die Struktur, die technische Struktur der Gebäude hinein. Ja. Alles das darf man nicht naiv sehen.
Das stimmt. Gleichzeitig, man hat sie auch schon oft gehört als Kritiker bestimmter zu langsamer Prozesse und so weiter. Jetzt ist da mal Dampf drauf und dann sagen sie, wir brauchen Aufschub.
Ja, weil es nicht besser geht. Das heißt also, im Neubaubereich brauchen wir viel bessere Prozesse. Ja. Wir brauchen mehr Bauland, wir brauchen schnellere Abwicklung der Baugenehmigungsverfahren. Das ist keine Frage. Wenn Sie ein Projekt entwickeln, je nachdem, wo Sie beginnen, unter 5 Jahren ist gar nichts. Ne? Aber 5 Jahre ist eine Menge. Das heißt also, viele lauern viel, viel längere Genehmigungsverfahren. Ne? Oder wenn Sie unsere Deutsche Welle dann nehmen, mit inklusive dem Rückbau und dergleichen, das sind in normalen Zeiten mit normalem Zins ist das gar nicht zu finanzieren.
Ja, die Deutsche Welle hatte dieses Asbestproblem natürlich. Asbestproblem, das machte den Rückbau auch sehr komplex, glaube ich.
Ne? Ja, und es dauerte alles und dann wollte man keine Sprengung. Das nimmt dann auch wieder, es kostet auch wieder ein Jahr, wenn man es nicht sprengt. Also,
Sie waren da beteiligt an diesem Projekt, ne?
Nee, ja, das war unser Projekt. Ne?
Ja, und was wird da jetzt draus?
Wohnungen. Es gibt jetzt Mietwohnungen, eine Menge Mietwohnungen. Ich glaube, das ist für den Mietwohnungsmarkt für Köln sehr gut. Mhm. Aber eine öffentliche Hand macht sich gar keine Gedanken darüber, ob das jetzt ein Jahr oder 2 Jahre länger dauert. Das ist jetzt, wo die Zinsen wieder angestiegen sind und weiter steigen werden, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Zeit. Für die Kosten nachher. Mhm. Und nachher für den Preis. Ne? Also der Endverbraucher muss es immer zahlen nachher. Es gibt keinen reichen Onkel, der das dann bezahlt. Und deswegen ist das Wort vom bezahlbaren Wohnraum ist ein nettes Wort, das hat aber mit der Realität nichts zu tun.
Ja. Kommen wir mal auf ein positives Beispiel hier. Vielleicht können Sie einfach mal sagen, was ist aktuell Ihr Lieblingsprojekt? Vielleicht ist ja sogar eins in Köln darunter, was Bauwens realisiert.
Oh, Lieblingsprojekt. Wir haben ein, zwei Projekte in Berlin, wo man sagen kann, die sind besonders. Und wo man sagen kann, das eine ist verbunden mit Denkmalschutz und das andere ist ein Neubau auf der Friedrichstraße. Die sind schon in der Architektur auch besonders, wo man sagen kann, da ist besonders viel, ich sag mal, architektonischer Input drin.
Kommt der dann von Ihnen und die Leute sagen begeistert, ja, das machen wir so, oder ist das anders?
Der Architekt? Doch, ne, wir machen ja dann, wenn wir Projekte machen, durchweg Wettbewerbe und die Wettbewerbe stimmen wir mit der Stadt ab und dann werden die Architektenteams ausgesucht, gemeinsam mit der Stadt. Meistens 5, 6 Teams, nicht mehr als 6, damit es spannend bleibt für die Architekten. Und dann gucken wir, dass wir eine gute Mixtur haben. Und dann gibt es das Wettbewerbsverfahren, das dann entsprechend organisiert ist. Und dann finden wir dann schon gemeinsam die aus der Auswahl beste Lösung. Und ich sag mal, 90% kommt dann auch was bei raus, wo man sagen kann, da kann man zu stehen, das ist gut. Und dann macht es besonders viel Freude, wenn nachher ein Gebäude rauskommt und man sagen kann, das ist für die Straße, für den Standort ein Gewinn.
Aber bei solchen Gebäuden, die Sie jetzt planen und bauen, da muss auch das Etikett klimaneutral wahrscheinlich schon fast drauf, oder?
Das ist überall so. Ne? Ja. Wir bauen überall, gerade in Berlin haben wir auch ein Projekt, wo wir jetzt Platin bekommen, also ich glaube die höchste Auszeichnung, die wir dort, die man bekommen kann, ist ein Bürogebäude. Aber wie gesagt, auch diesen sogenannten Vorschriften, die sich dort entwickelt haben, stehe ich an vielen Punkten skeptisch gegenüber bezüglich ihrer Effektivität.
Ja. Ich habe jetzt ein Projekt gesehen in Köln, die Reiterstaffel heißt das, im Kölner Süden. Ja. Großes Büroprojekt, glaube ich. Oder wird da auch drin gewohnt? Ich glaube,
nein, das Ganze ist an sich ein großes Wohnprojekt und jetzt gibt es eben noch ein Bürogebäude.
Ach, gibt es da ein Büro dazu? Okay, ich habe diesen Imagefilm auch gesehen und dachte, da wird ganz viel Emotion natürlich verkauft. Klar, dafür sind Imagefilme da.
So, dafür sind die da.
Da wird eine Story erzählt und man dachte dann noch, okay, jetzt fängt da gleich eine Liebesgeschichte an, so ungefähr. Ja. Wie sehr spielt das eine Rolle, wenn man sowas wie Gebäude verkauft, dass man das inzwischen emotionalisiert und auflädt?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, gut zu visualisieren, weil die meisten Menschen Pläne nicht lesen können. Ne? Das ist ja, kein Wunder, weil es nicht der Beruf ist. Und deswegen ist Visualisierung wichtig, um den Leuten klarzumachen, dem Nutzer nachher klarzumachen, wie sieht es wirklich aus, wie muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dass natürlich nachher man etwas dann auch, ich sag mal, dass man die Braut schmückt, ist auch klar.
Ja.
Das ist nun mal so. Ne?
Ich bin jetzt architektonischer Laie, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dieses Gebäude Reiterstaffel ähnelt dem ihres Hauptquartiers in Köln.
Ja, nicht so ganz. Aber man lernt immer, es gibt immer Erfahrungen und die werden wieder weiterverwendet. Ne? Aber deswegen gibt es da wahrscheinlich Ähnlichkeiten. Aber im Grunde ist es auch wieder eine andere Technik, eine andere Struktur. Also es würde jetzt sehr weit führen, darüber hier ohne Bilder
das stimmt.
zu sprechen.
Ne? Ja. Sie haben eben den Kostendruck schon erwähnt. Und die Stadt Köln hat sich jetzt auch hingesetzt und die Verwaltung der Stadt hat 122 Großprojekte erstmal aufgelistet, alle Projekte, die mehr als 10 Millionen Euro, mit mehr als 10 Millionen Euro Bauvolumen veranschlagt sind, um erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist doch ganz gut, oder?
Den Überblick ist schon ganz gut. Den wünsche ich der Stadt Köln auch.
Natürlich ist der Hintergedanke, dass man jetzt den Entscheidungsträgern auch die Liste vorlegt, um zu gucken, was müssen wir eventuell priorisieren, was müssen wir auch streichen. Ich weiß nicht, ob Sie die Liste schon mal angeschaut haben.
Ich habe der Frau Rehke, als sie ins Amt kam und ein Jahr danach, habe ich ihr gesagt, sie möge doch ein Moratorium machen, möge alle großen Projekte stoppen und einfach ein halbes Jahr nochmal drüber nachdenken, was macht denn Sinn und was macht weniger Sinn. Ne? Hat sie nicht gemacht.
Macht sie jetzt?
Ja, ein paar Jahre zu spät.
Okay, aber trotzdem ist es ja gut, dass man diesen Keil nochmal reinschlägt vielleicht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht von dieser Liste als wirksames Mittel mal runterzunehmen?
Ja, ich kenne die Liste jetzt nicht so genau, aber es gibt Projekte, wo ich immer der Meinung war, dass man sie nicht braucht. Das ist das neue Museum am Rathaus. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das brauchte die Stadt nicht. Und wie weit das jetzt ist, ob das Sinn macht, das jetzt zu streichen, keine Ahnung, aber man hat es ja wieder schlecht vergeben. Da kommen ja wieder 1000 Themen zusammen. Mir ist unverständlich, dass bestimmte Projekte nicht fertig werden. Ne? Ich habe die Oper immer skeptisch gesehen, immer von Anfang an. Von Anfang an habe ich gegen dieses Projekt agiert, wo ich das konnte.
Die bewegt sich jetzt Richtung 1 Milliarde allmählich, ne?
Ja, ich glaube, man sollte sie gar nicht, kein Mensch will sie mehr sehen, glaube ich, mittlerweile. Ne? Das Thema ist ja fast, ist ja absurd. Das ist völlig absurd.
Braucht denn Köln eine Oper überhaupt? Oder könnte man nicht jedem Kölner, jeder Kölnerin, die gerne mal sowas sehen will, ein Ticket für Düsseldorf kaufen und die Fahrt dazu und noch 50 Euro Handgeld?
Köln braucht schon eine Spielstätte. Ob man eine eigene Oper braucht? Ich bin immer ein Freund gewesen einer wirklichen deutschen Oper am Rhein, die eben in Düsseldorf und Köln in Bonn gleichzeitig auftritt. Das würde es tun, da sagt dann jeder Intendant, das geht nicht. Die sagen immer alle, es geht nicht. Natürlich geht das. Ne? Natürlich geht das sehr gut. Und ob nun trainiert wird, ich sag mal in Wesseling oder in Monheim oder was auch immer, das spielt da gar keine Rolle. Man braucht Aufspieler, man braucht Spielhäuser, die braucht man, die auch multifunktional sind, wo eben auch andere Dinge stattfinden können. Aber ansonsten könnte man drei Städte durchaus bedienen mit einer erstklassigen Oper dann.
Sie sagten also, Sie seien immer dagegen gewesen. Was hätten Sie gemacht mit dem Ripphahnbau?
Es gibt doch 1000 Möglichkeiten, einen solchen Bau zu nutzen, wenn man ihn für erhaltenswert hält. Aber eine Oper baut man neu für den halben Preis. Dann hat man ein neues Opernhaus und es gibt auch gute Plätze jetzt dafür gegeben und macht nicht so einen Unsinn. Ne? Und man konnte dem Projekt von Anfang an ansehen, dass es so nicht, das ist eine Überforderung, eine Überforderung des Standorts.
Und zieht man es jetzt durch?
Ja, offensichtlich, ich habe keine Ahnung. Also offensichtlich ja, ich lasse mich mal überraschen, ne, ob wir wirklich 2024 da Bewegung reinkommen.
Ja, auf der Liste sind ja verschiedene Projekte, unter anderem ganz großer Posten auch Schulbau, Schulsanierung. Dann haben wir Verkehrsinfrastrukturprojekte und wir haben natürlich auch letztlich wieder das Thema Wohnen. Wo würden Sie denn sagen, wie muss man diese Felder gewichten?
Gut, das Thema Stadt ist ein Thema, das sehr in Bewegung ist, weil wir haben große Veränderungen im Einzelhandel, wo wir noch nicht wissen, wie das auf Dauer aussehen wird mit dem Einzelhandel. Wir haben Entwicklungen im Bereich Verkehr, die gesteuert werden müssen. Und dann müssen wir überlegen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie sieht sie im Kern aus? Wie sieht sie im Randbereich aus? Was wollen wir oder was für Voraussetzungen schaffen wir, damit Menschen angenehm in der Stadt leben können? Und ich glaube, es ist angenehm, wenn man viele Dinge, ich sag mal, zu Fuß erledigen kann oder in einem Radius, der einfach zu bewältigen ist.
Fuß heißt für Sie wirklich zu Fuß oder auch mit
E-Scooter? Zu Fuß heißt wirklich so, ja, E-Scooter sind natürlich grässliche Dinge, aber ich sag mal, gut greifbar, das ist natürlich ideal. Ich glaube, dass das Dorf schon eine schöne Struktur ist im Grunde, auch das Dorf in der Stadt ist ganz schön, glaube ich. Ist natürlich nicht so einfach umzusetzen, aber ich glaube, man muss darüber nachdenken, was wollen wir? Und das Gute an Köln ist ja, dass in Köln überall gewohnt wird. Wir haben nicht Quartiere, die so reine Bürostädte sind. Insofern hat Köln gute Voraussetzungen, glaube ich, auch eine Stadt zu sein, die auch akzeptiert wird von den Menschen, auch in vielen Jahren noch, weil sie eben das bieten kann. Sie kann Nähe zum Beruf, zum Einkaufen bieten. Das ist ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite hat Köln eben Riesenschwächen durch Nichtleistung in den zurückliegenden Jahren. Ne? Das heißt also, wir haben Infrastrukturschwächen gewaltigen Ausmaßes, wir haben wenig Konzept in der Stadt, bis gar kein Konzept. Und wenn ich sehe, dass jetzt unsere U-Bahn, ich weiß nicht, wann die nun mal endlich in...
Diese Ost-West-Bahn, meinen Sie?
Ja, wenn die jetzt mal... Nein, ist die, das ist Ost-West sowieso nochmal. Das ist ein Skandal, dass das nicht schon lange in Angriff genommen worden ist. Aber dass die das, was gebaut ist und noch immer nicht eingeweiht ist, weil man es nicht nach vorne kriegt. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird.
Wenn man jetzt mal so ganz holzschnittartig sagt, Autos eher aus der Stadt raus, auch den ruhenden Verkehr, also parken aus
dem Haus. Also mein altes Thema war immer den ruhenden Verkehr entfernen. Dafür muss man natürlich eine Vision entwickeln. Also das Blech, was in der Straße steht, das braucht kein Mensch. Dafür muss man Ideen haben. Ich kann mir vorstellen, dass, ich denke immer, mein Stichwort ist Uberisierung der Welt. Das heißt, wir brauchen das Auto. Für viele Wege brauchen wir das Auto. Es geht nicht alles mit dem Fahrrad oder so. Das heißt, Autobewegung findet statt, aber das Auto muss da nicht stehen. Mhm. Ist auch volkswirtschaftlich an sich ganz interessant, wenn wir sagen, über 90% der Autos stehen ständig. Aber es ist gebundenes Kapital, das kann man ja anderswo einsetzen. Ne? Aber wenn ich Uber habe als Stichwort, das muss ja nicht Uber sein, es kann viele andere Institutionen sein, aber wenn ich ein Auto zur Verfügung habe, wenn ich es brauche, ist das ja in Ordnung, mehr will ich ja gar nicht. Ich will Transportation.
Das heißt, Sie würden auch persönlich sagen, wenn ich ein gutes Sharing-Angebot habe, dann würde ich auf meinen Privatwagen verzichten?
Ja, also wenn ich weiß, ich habe den Uber zur Verfügung oder sonst etwas griffig gut für das, was ich brauche, dann ist es in Ordnung. Oder ich habe ein gutes ÖPNV-System. Aber ÖPNV heißt oft und schnell. Das haben wir in Köln nicht. Oft und schnell ist attraktiv. Das heißt also, wenn ich weiß, ich kann alle 5 Minuten kommt da ein Zug und dann muss der kreuzungsfrei sein. Das ist doch klar. Deswegen eine Ost-West-Strecke muss natürlich unter die Erde und unterm Rhein durch. Das ist doch völlig klar, damit sie oft und schnell sein kann. Ne? Denn wenn der nicht kreuzungsfrei ist, ist er nicht schnell. Und selbst wenn kein Auto mehr innerhalb der Ringe in Köln fahren sollte oder wird, müsste die U-Bahn trotzdem und müsste die Schiene trotzdem unter die Erde, ne? Damit sie schnell ist.
Die KVB, Kölner Verkehrsbetriebe, schreiben natürlich riesige Verluste, aber das ist okay, ja. Das muss sich so eine Stadt leisten, ja?
Ob der Laden gut geführt ist, weiß ich nicht. Ob er Verluste schreiben muss, weiß ich nicht. Aber wir brauchen natürlich das. Aber dass wir zwei verschiedene Zugsysteme haben, ne, die nicht kompatibel sind allein, das ist ein Riesenskandal, der natürlich schon alt ist, aber auch das ist, geht an sich alles nicht. Aber es gibt ja nie einen Verantwortlichen in Köln.
Das stimmt. Das Fahrrad, Sie hatten in einem Stadtanzeiger-Interview 2019 mal so anklingen lassen, naja, die Fahrradfahrer, die nehmen sich jetzt ihren Raum, und so, das war so ein bisschen, las ich daraus, der Autofahrer kommt unter Druck, und das fanden Sie auch gar nicht so schön, wie die Fahrradfahrer agieren. Jetzt sind wir ein paar Jahre später, Städte wie Paris, Kopenhagen sowieso schon, haben dieses Konzept einfach umgesetzt, und man fährt da sehr gut Fahrrad. Und viele Gäste hier bei Wirtschaft Köln und Plagg sagen auch, wenn sie sich was wünschen könnten, dann eigentlich noch stärkere Priorisierung auf Fahrradverkehr.
In Köln fühlt sich keiner mehr wohl. Ich fange mal mit dem Fußgänger an. Der Fußgänger, den geht es am schlechtesten in Köln. Dabei ist der Fußgänger der wichtigste Verkehrsteilnehmer. Zunächst einmal muss die Stadt vom Fußgänger her gedacht werden. Das ist der König. Und dann kann man das Ganze runterbrechen. Und im Moment tut man keinem einen Gefallen, das ist das Problem, weil es gibt kein Konzept. Es ist jedenfalls nicht erkennbar, das Konzept. Ne? Irgendwo, wo mal eine Spur ist, dann macht man dann einen ganz breiten Fahrradweg, da fährt aber kaum einer. Dann hört er plötzlich auf, endet im Nichts irgendwie, dann weiß man gar nicht, was hat man sich hierbei gedacht. Es geht so nicht. Man ist auch nicht fantasievoll. Es gibt Städte, ich glaube in Barcelona, da können Sie sehen, da gibt es dann, wenn der Straße eben zwei Spuren hat in eine Richtung, ist eben die rechte Spur, ist eben eine Spur, wo man nur 30 fahren darf oder 20 fahren darf. Aber das Auto darf da fahren, und das ist die Spur, wo der Fahrradfahrer fährt. Allein dann kann man sagen, man kann Dinge entzerren. Wir müssen sehr viel mehr...
Entschuldigung, auf den Ring ist das ja jetzt so.
Ja, da sehe ich doch auf den Ring, ich bin doch eben noch vor der Tür hier. Das ist eine Spur, ist eine Fahrradspur.
Ja.
Kein Auto drauf.
Ach so, Sie meinen, dass man das durchaus mischt?
Das niemand mischt, dann macht Shared Space. Es gibt dann einen Shared Space, ich finde das sehr intelligent, wo eben sehr langsam gefahren wird vom Auto. Da muss das Auto dann 30 oder 20 oder 25 fahren, damit es dem Fahrtempo angemessen ist. Aber der Raum steht nicht leer die meiste Zeit. Oder wenn schlechtes Wetter ist, dann steht er ja leer im Moment. Und also es gibt, man kann viel Fantasie anwenden, die findet hier nicht statt. Und vor allen Dingen möchte man ein Konzept erkennen.
Ja.
Konzept, das man versteht, was man verstanden hat. Damit geht man besser um, als wenn man jeden Morgen vor einem Rätsel steht.
Sie haben ja oft auch schon angemerkt, dass die Wirtschaft sozusagen auch Respublika, dass sie auch sozusagen ja, sich der guten Sache und der gemeinen Sache annehmen muss.
Ja, man aber, kann nicht nur meckern. Aber Wirtschaft muss ja stattfinden können. Wenn also der, gucken Sie doch mal, die Handwerksbetriebe müssen ja ihre Leistungen bringen. Das heißt, wenn ein Dachdecker kommt, dann muss der mal sein Fahrzeug abstellen können. Und dann kann man nicht sagen, da ist ein Fahrradweg, der darf. Das funktioniert nicht. Eine Stadt und eine Politik muss allen Bürgern dienen. Nicht plötzlich sagen, jetzt wollen wir den Fahrradfahrer zum König machen. Ne? Das geht nicht. Außerdem gibt es auch noch Verkehrsvorschriften. Und es gibt keinen Fahrradfahrer, der sie einhält. Auch das ist ein Problem. Deswegen, warum gibt es keine Kennzeichen für Fahrradfahrer? Ich fahre ja selber viel Fahrrad, aber mit einem Kennzeichen, wenn man die Anonymisierung aufhört mit der Anonymisierung, ordnet sich die Welt besser. Und Sie erleben das genauso mit den Kameras. Da, wo Kameras sind, plötzlich findet nicht mehr so viel statt, was nicht stattfinden soll.
Okay. Das klingt jetzt aber nicht so sehr, als wären Sie jetzt, also der FDP würden Sie damit, glaube ich, nicht beitreten können, ne? Mit solchen Argumenten.
Ja, was die FDP so richtig immer will, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, ich glaube, an bestimmten Punkten kommen Sie gar nicht umhin. Wir sind eine so vielschichtige Gesellschaft geworden, wo jeder seine Rechte wahrnimmt, exzessiv. Diese Gesellschaft muss Strukturen haben, und wenn sie die nicht hat, dann fällt sie ganz auseinander. Das ist unser Hauptproblem, glaube ich, was wir haben, was wir in den nächsten Jahren erleben werden. Eine Gesellschaft, die zu wenig Konsens hat.
Sie waren 10 Jahre lang Präsident der Industrie- und Handelskammer in Köln.
Ja.
Bis 2015 haben dann diesen Posten abgegeben.
Ja.
Warum?
Weil ich für Amtszeitbeschränkungen bin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Ämter nicht länger als 10 Jahre besetzt werden durch einzelne Personen. Also entscheidende
Ämter. Auch Kanzleramt Ämter. Hatten Sie, glaube ich, das
Gefühl. Kanzleramt sowieso auch ganz entscheidend, aber auch Ministerämter dürfen nicht länger als 10 Jahre von einer Person besetzt werden. Man muss das Feld räumen. man sieht es ja in der Wirtschaft auch ein bisschen, kaum ein Vorstandsvorsitzender einer großen Unternehmung ist länger als 10 Jahre am Ruder, dann ist das auch Ende. Ne?
Bei Bauwens sind sie natürlich länger.
Ja gut, aber es gibt ja andere, die Fantasie reinbringen. Das ist eine andere Funktion etwas. Ne? Und natürlich, auch da gibt es ja den Wechsel. Ne? Und es gibt eine Next Gen, die dort aktiv ist. Also insofern. Ja,
Ihr Sohn ist auch schon im Unternehmen,
ja, Fabian. Ja, ne? Ja, und insofern ist es immer etwas anders an der Stelle. Aber auch dort muss man immer darauf achten. Also ich achte sehr darauf. Ich habe damals bei der IHK das in die Satzung bringen wollen, als ich selber Präsident war, dass man nur 2 Perioden das sein darf. Damit war die einzige Niederlage, die ich glaube ich hatte in der Vollversammlung, das wollte man nicht in die Satzung aufnehmen.
Sie hatten damals natürlich die Neujahrsansprache und aber auch sonst zu verschiedenen Anlässen waren Sie eine starke Stimme dort. Und hatten Sie das Gefühl, Sie hatten Einfluss und Macht in dieser Position?
Ja, von Macht möchte ich nicht reden, Einfluss schon. Aber oft ist es so, in Köln, wer in Köln Kritik übt, wird immer als Nestbeschmutzer empfunden, was natürlich dumm ist. Kritik ist was Gutes. Ohne Kritik bewegt sich nichts. Und ich freue mich, wenn jemand Kritik an meinem Unternehmen ausübt, damit ich sagen kann, hat der recht? Muss ich nachdenken. Muss ich nachdenken und ich kann immer etwas besser machen. Man kann immer etwas besser machen. Und deswegen diese Kritik wegschieben, das ist so ein Reflex von Politik und Verwaltung, Kritik wegzuschieben. Und das ist falsch. Kritik muss man aufnehmen.
Vielleicht kurz als Exkurs, haben Sie da mal ein Beispiel, wo Sie als Firma kritisiert worden sind und sagen mussten, stimmt?
Ja, es gibt doch immer wieder, es gibt Fehlleistungen beim Bauen immer wieder und dann gibt es Mängelpunkte oder es gibt Punkte, wo man sagt, das hätte man besser machen können oder hier, das sieht blöder aus oder weiß der Teufel was. Oder aber bei Abläufen im Unternehmen natürlich, immer wieder. Ne? Und wir lernen nur durch
Kritik. Aber kein großes Ding, wo Sie jetzt sagen, das war mal...
Ja, mir fällt jetzt hier nichts ein, aber es gibt ständig Punkte und Kritik. Man muss Kritik herausfordern. Ich glaube, das ist ganz wichtig und nicht sagen, ich will sie nicht haben.
Sie sind als Sponsor des 1. FC Köln, glaube ich, tätig mit Bauwens?
Nein. Haben wir eine Loge? Ja, wir sind in der Loge. In der Loge, okay. Ja, gut. Aber mehr unterstützen wir den Rot-Weiß Köln. Mit dem Hockeybereich.
Weil der Sohn da auch, glaube ich, erfolgreich gespielt
hat. Der war da sehr erfolgreich, ja. Und das ist auch eine gewisse Dankbarkeit, weil alle Kinder dort eine sehr gute Kindheit verbracht haben, sage ich mal. Und insofern eine Dankesbezeugung, dass es diesen Verein gibt.
Also Sponsoring aus dem Bauch heraus.
Aus dem Bauch heraus, ja.
Trotzdem würde ich gerne auf den FC nochmal kommen und seine Pläne im Grüngürtel, Trainingsplätze zu errichten und ein Leistungszentrum. Der Grüngürtel liegt Ihnen ja nun besonders am Herzen. Ja. Sie sind Gründungsvorstand oder Stiftungsvorstand der
Kölner Grünstiftung. Ja, das war eine Gründungsinitiative mit meinem Bruder
zusammen. Mit dem Bruder zusammen. Ja, wer es nicht weiß, Konrad Adenauer hat ja den Grüngürtel quasi auch geschaffen, diesen durchlüfteten Zug, einmal im Kölner Westen. Und jetzt will.
Nein, überall der Grüngürtel geht der rum, ist praktisch ein Ring und der auch im rechtsrheinischen Ansitz, da arbeiten wir dran, dass er auch weiter noch wächst.
Okay.
Also der Grüngürtel ist halt wirklich ein Gürtel.
Ne? Ich hab ihn nicht als Ring bisher empfunden, muss ich zugeben.
Ja, Sie müssen ihn mal mit dem Fahrrad befahren. Man kann, glaube ich, mittlerweile fast ganz um die Stadt rumfahren mit dem den Ring.
Also Königsforst und so gehört auch alles dazu, oder?
Es ist komplex zu erklären, aber es ist im Westen und im Süden, also im Norden, im Westen und im Süden ist er sehr ausgeprägt, im Rechtsrheinischen, in manchen Stellen rudimentär, aber er wächst und wird auch zusammengefügt. Dort, das ist eines unserer Konzepte.
Ja.
Und der innere Grüngürtel ist ja auch komplett. Das ist also längs der inneren Kanal, das ist der innere Grüngürtel, der ist ja auch damals entstanden. Diese beiden Gürtel sind.
Okay. Die Frage sollte sein, Ausbau am Geisbockheim, ist das für Sie ein Dilemma, das zu beurteilen oder haben Sie eine eindeutige Meinung?
Die Idee
Meinung?
Des Grüngürtels war immer, und deswegen ist auch das Stadion drin und Schwimmstadion und all die und Ostkampfbahn, Westkampfbahn, alles das, weil der Grüngürtel auch immer auch für sportliche Aktivitäten vorgesehen war. Insofern ist es richtig, dass im Grüngürtel auch Sportplätze sind. Und ein Stadion ist ja auch nicht gerade klein. Also im Grunde genommen, und der FC ist dort gewachsen an der Bernrather Straße. Insofern hat der FC dort seine ursprüngliche Heimat und es braucht er Platz. Und dann ist es eine Verantwortung, dass man sehr früh miteinander redet und sagt, was braucht ihr? Und dann muss man sagen, entweder wir wollen euch da, ihr dürft euch da ausdehnen, oder wir müssen ein attraktives Gebiet ausweisen und sagen, da kannst du dich aber ausbreiten. Wenn das nicht stattfindet, dann hat man eben einen Konflikt. Und wenn man das wie alles über Jahre zieht, dann kommt ein unbefriedigendes Ergebnis zustande. Und da stehen Dinge dann gegenübereinander, die gar nicht gegenüberstehen müssten oder die miteinander kämpfen müssten. Das gilt es zu verheiraten in einer Stadt. Denn die Menschen wollen den FC und sie wollen den Grüngürtel. Dann muss man dafür ein Angebot schaffen.
Wie sieht dann Ihre Lösung aus?
Ich hätte längst vor vielen Jahren schon gesagt, wenn ihr mehr Fläche braucht, dann weisen wir in annehmbarer Nähe eine Fläche aus, von mir ist in Frechen oder in Maxdorf, wo wir sagen, dort kannst du deine Trainingsstätten machen. Damit bist du auch erreichbar mit der ÖPNV und dergleichen. Das wäre für mich der Ansatz gewesen.
Okay. Ist das jetzt noch möglich?
Ich denke, ja, es gibt ja immer noch diese Idee Großmarkthalle. Ich kenne die Details jetzt nicht, wo ich jetzt kein großer Fan von bin, dass die Stadt sowas macht. Das ist Privatwirtschaft. Das ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Stadt. Die soll mal ihre anderen Hausaufgaben machen. Also es gibt natürlich immer Möglichkeiten. Man muss daran arbeiten, man muss Konzepte haben. Und wie gesagt, da stehen sich plötzlich Menschen feindlich gegenüber, was völliger Unsinn ist. Wir wollen natürlich den FC, wir wollen Leistungssport, wir wollen auch den Jugendsport haben beim FC. Das ist Gesellschaft, das sind wir alle irgendwo auch. Und man kann nicht sagen, der hat immer Vorfahrt. Ich sage, wie mit den Fahrern, natürlich müssen die Fahrradfahrer fahren können, aber die können nicht immer Vorfahrt haben.
Okay, das also geht eben nicht. Also, aber auch Sie wären davon ausgegangen, dass der FC das verstanden hätte, wenn man ihm eindeutig klar gemacht hätte,
Das sind ja keine Idioten.
Also das Problem bestand eher darin, dass man ihnen Hoffnung gemacht hat, dass es klappt.
Ja, dass man immer macht keine richtigen Konzepte dafür.
Ja.
Man lässt es dann immer so Stückchen für Stückchen auflaufen, bis es dann irgendwo knallt. Ne?
Jetzt sind wir ja schon so mitten im Köln-Thema auch. Da fragen wir immer ganz gerne, wo fühlt sich der Gast besonders wohl? Also was ist hier in Köln Ihr Lieblingsort? Gibt es einen?
Den gibt es nicht. Also ich meide die Innenstadt, wo ich sie noch meiden kann. Oder mach die Augen zu.
Das hat noch niemand gesagt. Mögen Sie denn Köln?
Ja, ich bin natürlich Kölner. Und ich habe ja damals schon, es war ja schon vor 2000 angefangen, den Masterplan zu initiieren, damit es weitergeht mit Stadtentwicklung. Allen. Das war aber jetzt weniger gedacht, als genau dass irgendetwas vorgebetet wird, wie etwas auszusehen hat. Allein einmal, um eine Planungsentwicklung nach vorne zu treiben.
Das war der Albert-Speer-Plan, den Sie...
Der Speer-Plan, der Stadt geschenkt worden ist, ja die Finanzierung dessen. Das Produkt selber ist ja gemeinsam mit Stadt, mit Politik, mit Beteiligung der Menschen entstanden damals, ist akzeptiert worden, ist vom Rat einstimmig verabschiedet worden, das Ergebnis. Es kommt dann immer nichts danach. So, das heißt, es ging aber mir darum, im Wesentlichen darum, dass die Stadt in ihrer Planungskultur mehr Höhe entwickelt, ja. Also mehr Flughöhe entwickelt. Und das heißt, dass man... Eine Stadt braucht immer Projekte, braucht Visionen, braucht Themen, wo wollen wir eigentlich hin? Und ja, das fehlt Köln. Ne?
Sie haben gesagt, wenn man Köln einen Sack mit 4 Milliarden Euro schenken würde, wüssten die nicht, was sie damit anfangen sollen.
Ja, es gäbe kein Konzept dafür. Ne?
Was wäre denn, wenn man ihnen das Geld in die Hand gibt und sagt, mach mal was draus hier in Köln? Was wäre?
Ich glaube, eins in dem Speerplan war ja sehr deutlich, Köln hat linksrheinig eine sehr klare Gliederung durch die Ringe gegeben. Und der innere Ring ist der Ring, was wir so als Ring bezeichnen. Und dann fließt der Rhein durch die Stadt und das ist an sich ein gutes Bild. Und dann kann man sagen, das prägen wir weiter aus, das Bild. Also der Ring, wir versuchen das im Rechtsrheinischen auch entsprechend abzubilden, dass wir sagen, der Rhein ist die Champs-Élysées und da können wir mögliche Dinge, auch öffentliche Dinge aufreihen an dieser Champs-Élysées. Da hätte auch einen Operplatz gehabt oder etwas. Und innerhalb der Ringe ist eben etwas Wusel-Wusel, würde ich mal sagen. Dort ist, lockeres Treiben findet dort statt. Dort gibt es aber eben keinen schienengebundenen Verkehr mehr, sondern der läuft unterirdisch. Dort kann man sich gut bewegen und schafft Aufenthaltsqualität, um ein Bild mal zu zeigen einer Stadt. Ne?
Braucht man denn so Leuchttürme, also auch architektonisch? Wäre das dann was, wo Sie sagen, jetzt brauchen wir...
Ja, aber erstmal ist es Infrastruktur. Und Infrastruktur muss so sein, dass man das kapiert, irgendwas, man es merkt. Und wo ist Köln vielleicht am nettesten? Das ist Ja, wenn ich da hier, wie heißt das, Benesisstraße in der Ecke rumlaufe, da sind Geschäfte, man kann zu Fuß laufen, dann mengt sich das alles ein bisschen. Und das kann man, das ist Innenstadt, das ist, da hat Köln etwas, was andere Städte in Deutschland nicht so haben, ja, an der Stelle. Ne?
Aber Sie würden dieses Geld erstmal verbuddeln, auch wirklich für die unterirdische Bahn?
Ja, wir müssen Konzepte haben, Nord-Süd-Strecke und Ost-West-Strecke. Das gehört, das sind die großen Narben der Kölner Innenstadt. Diese Narben kann man so, die müssen eben, ich sag mal, verschwinden. Hm. Dort muss der starke Verkehr weg. Und ich habe da immer für gekämpft. Der ganze Idee mit dem Masterplan ist an der Nord-Süd-Bahn-Strecke entstanden, weil das eine größte Schneise ist, die die Stadt kaputt macht. Und damals, ich war ja dann auf Speer sehr sauer, dass er da immer auch noch drumherum gebastelt hat. Und dann sagte er mir nachher, ja, er wäre nicht dafür da, sich vor fahrende Züge zu schmeißen. Sag ich, Speer, genau das ist Ihr Job, sich vor fahrende Züge zu schmeißen. Das gehört weg. Und wenn dann Leute, ich weiß, ein Streitgespräch mit Frau Kier damals, die sagte, ja, das wäre ein Boulevard, die Nord-Süd-Fahrt, das ist weit weg von einem Boulevard. Ich habe mich da nie wohl gefühlt als Fußgänger, ne?
Nee, als Fußgänger auf der Nord-Süd-Fahrt.
Nein, und auf einem Boulevard möchte ich mich als Fußgänger wohlfühlen. Ne?
Ja.
Und es war damals ein Riesenfehler. Ich habe das damals mit allen diskutiert. Wenn ich dann schon das Thema anpacke, dann muss ich das aber nicht so eng packen. Dann muss ich das mit dem Verkehrskonzept zusammenpacken. Wollte man nicht immer klein-klein denken. Das ist die Kölner Krankheit.
Okay, klein-klein. Was halten Sie vom Höhenkonzept? Also es gibt ja oft auch Unternehmen beispielsweise, die sagen, wir bauen jetzt mal in die Höhe, wir setzen uns da auch einen Leuchtturm und im wahrsten Sinne des Wortes. In einer Höhe, wo dann schon wieder zu fürchten ist, ob das der Weltkulturerbestatus wackelt oder nicht.
Also Weltkulturerbe, das würde ich jetzt mal sowieso hinten anstellen. Das sind alles so Institutionen, die sich bilden, die auch wieder, das ist nicht das Thema. Köln ist Köln. Und ich würde sagen, wir brauchen ein Höhenkonzept und das muss gut sein und das muss Sinn machen. Dafür brauche ich aber nicht einen Weltkulturerbeverein, dafür muss ich gute Planung in Köln machen. Ne? Und das müssen die Verantwortlichen dann beurteilen, wenn es soweit ist.
Aber wer könnte dem Gremium angehören? Der jeweilige Stadtrat entscheidet oder?
Der Stadtrat ist natürlich der politische Entscheidungsträger, aber wir sind in München im Moment dabei, zwei Hochhäuser zu planen und das ist ein langer, schwieriger Prozess, weil München auch über Hochhäuser nachdenkt und sagen, welche Hochhäuser passen und das ist ein Prozess, da befasst sich der Rat mit, aber auch die Bürger entscheiden in entsprechender Form. Ich würde immer sehen, dass man externe Planer mit befasst bei der Erstellung von Konzepten. Externe haben den großen Vorteil, dass sie nicht in Köln verbandelt sind, das Netzwerk nicht an ihnen zerrt sozusagen und sie einen anderen Blick auf eine Stadt haben. Das war damals bei dem Masterplan ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der von außen auf eine Stadt guckt. Der sieht die Welt klarer als der drin lebt. Und immer nur vielleicht sein kleines Thema sieht. Und er sieht das Thema besser und größer. Und deswegen würde ich immer sagen, eine Stadt braucht Beratung von außen. Und deswegen war ich ja immer für einen Stadtbaumeister. Und den kann man auch sozusagen auf Bestellung für ein paar Jahre haben. Das ist dann eben ein Architekt aus München, aus Holland, er weiß der Teufel wo. Aber der macht hier Stadtgestaltung mit. Und das ist von außen leichter, das zu machen, der einen wirklich die Augen auch öffnet, auch der Politik Augen öffnet, die ja auch fachlich gar nicht in der Lage ist, das zu beurteilen meistens.
Ne? Ja, aber man hätte natürlich, wenn man es an einer Person aufhängt, auch dann das Problem, wenn der Neue kommt, hat er wahrscheinlich schon den Druck, irgendwas neu machen zu müssen, also für Kontinuität steht
es auch so. Natürlich, jeder braucht Führung, also das ist ja klar, aber ich muss ja irgendwann, ich besetze ja auch einen Intendanten in der Oper, ich besetze einen Intendanten beim Theater und das ist ja ein Diskurs, aber um einen guten Diskurs zu führen, brauche ich ja Diskursteilnehmer. Und dieses Teilnehmerfeld muss ich so gestalten, dass das beste Ergebnis rauskommt. Dafür brauche ich Einfluss von außen. Der hat ja nicht alle Macht. Es ist ein Partner, mit dem man darüber redet. Und wenn der sauer ist, dann hört er auf, wenn man auch nicht auf ihn hört. Aber dann hört er wieder auf. Aber ich brauche diesen Input von außen, damit es gut wird.
Ja. Eine letzte Frage hätte ich. Ihrem Großvater wurde hier in Köln auch ein Denkmal gesetzt, in der Nähe des Neumarktes. Mittelstraße, Apostelnstraße ist das, ja, glaube ich. Ja. Und sie haben sich fürchterlich darüber aufgeregt, über die Ausrichtung dieser Skulptur.
Die Ausrichtung, habe ich mich aufgeregt? Mhm.
Okay, dann ist das nicht mehr, dann ist der Groll verraucht.
Nein, ich habe mich, wenn überhaupt, nur aufgeregt, dass man in der Stadt gesagt hat, sie wollten ihn nicht am Rathaus aufstellen. Das hat mich nicht darüber, ich finde den Platz sehr schön an der Stelle, weil es hat sowas sehr mit, man hat dann eine Berührung, es ist ja so Denkmäler, so Bewunderungsdenkmäler, das braucht man ja nicht mehr.
Und in der Mitte doch, des Platzes so ungefähr.
Ja, so ungefähr, ja. Das braucht man ja nicht mehr, die Zeiten sind ja lang vorbei. Insofern ist ein Denkmal zum Anfassen natürlich viel netter. Aber dass Stadt Köln das ihn nicht am Rathaus haben wollte, das ist, wo er viel geleistet hat für diese Stadt. Sehr viel geleistet hat, vielleicht wie kaum einer für diese Stadt. Dass man das nicht erträgt politisch, das ist kleinkariert. Das ist das Kölner kleinkarierte Handeln.
Okay, dann schließen wir ja mal mit diesem Schlusswort der Kleinkariertheit. Herzlichen Dank, Paul Bauwens-Adenauer, fürs Kommen und für die vielen interessanten Einblicke.
Ja, gern geschehen. Dankeschön.
Wirtschaft Köln am Platz.
Millionenschwere Dauerbaustellen, Untätigkeit, Chaos, fehlender Weitblick, keine Vision. Paul Bauwens-Adenauer hat viele Punkte angesprochen, wunde Punkte in einer Stadt, die eigentlich doch so viel bietet, um sich wohlzufühlen und um sie zu lieben. Das gilt für eine gute Million Bürgerinnen und Bürger, das gilt aber auch für Unternehmen. Und da sind wir auch schon fast beim Thema der kommenden Woche. Jemand, der beruflich und privat in Köln verwurzelt ist, wird mein Gesprächsgast sein. Gottfried Rüssmann, der Vorstandsvorsitzende der DEVK-Versicherung, steht dann Rede und Antwort. Er würde in Köln sogar gerne hoch hinausbauen, nämlich eine neue Firmenzentrale. Aber er sieht sich in diesem Projekt gebremst. Und denkt nun sogar darüber nach, so hört man, mit dem Unternehmen in eine andere Stadt zu wechseln. Wir können also inhaltlich gewissermaßen direkt anschließen. Hören Sie gerne wieder rein. Mein Name ist Stefan Merks, ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich. Bis bald.